Emil Kubinke steht ganz verdattert allein und blickt in den Saal. Der ist groß, blau von Rauch, und an jedem Ende hält ein riesiger Schüttofen Wache, ein schwarzes Kanonenrohr mit Sezessionsschnörkeln, Germane Nummer 17. Der rote Abendhimmel von draußen sieht noch durch die Fenster. Und an den alten Bronzekronen von anno dazumal schweben die grünen Gretzinkugeln. Von den Balken aber ziehen sich in dem Rauch Papiergirlanden mit bunten Fähnchen zu den Spiegeln, zu den weißen Kaiserbüsten, zu den gepressten Zigarettenplakaten und den Fahrradaffischen. Frischer Maitrank liest man an den Nischen und echte Frankfurter Würstchen. An den Wänden ist kaum ein Stuhl frei und zwischen breiten Menschenmauern drehen die Paare. Mitten in dem Gewirr aber, mittendrin wie eine Säule, ragt bewegungslos bis in die schwarzen Bartspitzen der Tanzmeister, kühl bis ans Herz hinan, mitten in diesem Sturm der Gefühle, der ihn umtost. Emma und Hedwig umkreisen ihn und lachen ihm vertraulich entgegen. »Nur Mädchens? Das gibt's eigentlich nicht«, sagt der Tanzmeister würdig und verweisend. Dann erhebt er die Hand, »die Herren zur Kasse«. Die Musik schweigt wie abgeschnitten. Alles steht wie angewurzelt. Man sieht, wie sie schwitzen und in den Seitentaschen nach den Groschen krabbeln. Der Tanzmeister schreitet sich verbeugend die Reihen ab. Wie dem, der von der Stelle geht. Er hebt die Hand mit dem Siegelring wieder. Euter! Und der Pianist mit der roten Nase haut von Neuem, ohne den Kopf zurückzudrehen, mit seinen Riesenhänden auf den alten Mahagoniflügel ein, dass das Bierseidel auf dem Deckel nur so tanzt und dass man jede Sekunde glaubt, der alte Mahagoniflügel müsste in den Vorderbeinen einknicken wie ein geschlagener Stier. Die Paare aber beginnen im gleichen Augenblick sich wieder zu drehen, wie die bunten Glassteine im Kaleidoskop. Herrgott, was wirbelt da nicht alles durcheinander, stößt sich und pufft, chassiert und hopst, dreht sich im Kreis und walzt in den Ecken. Bäckergeselle und Kommis, Infanterist und Trainsoldat, Sergeant und Gefreiter, Annoncenakquisiteur und Schieber mit Lackschuhen und Lebemannscheitel, magere Schreiber und grauhaarige Ehrenbürger mit Arterienverkalkung, Studenten mit Schmissen und Rennfahrer im Sweater, der Grünkramhändler mit seiner Haushälterin und die Dirne mit ihrem Bräutjam, die reichen Jungen aus dem Westen, die Verse schreiben und Tennispreise bekommen, und der Monteur von Siemens, der in seinen breiten, dunklen Händen das Mädchen wie in einem Schraubstock hält. Und was gibt es da nicht alles an Frauen? Vom blutjungen Ding, das heute zum ersten Mal durchgebrannt ist und noch 2,5 Jahr Zwangserziehung im Augustenheim vor sich hat, bis zur verheirateten Frau, die sich hier heimlich mit ihrem Liebhaber trifft. Dienstmädchen von 60 Talern bis zu 150 Talern, Verkäuferinnen, Gouvernanten und Telefonistinnen, Verhältnisse, die von eifersüchtigen Blicken bewacht werden, und Freundinnenpaare, die die Augen niederschlagen. Und überall dazwischen einfache Halbweltlerinnen, für die der Tanz das Leben ist. Was wirbelt da nicht alles durcheinander? Feste, sichere Existenzen, ringende, entwurzelte, Bürgerliche und Halbverbrecher, die sich von Tag zu Tag weiterflüchten, nur um vielleicht doch schon morgen dem Daggernautwagen des Lebens in die schwertbesetzten Speichen zu fallen. Die Lust, die Rhythmen des Tanzes halten alle diese verschiedenfarbigen Menschenseelen, die sonst himmelweit getrennt sind, zusammen wie mit eisernen Banden. Niemand wird gefragt, wer er ist, woher er kommt, wohin er geht. Die gleichen Wellen durchfluten alle. Emil Kubinke steht an einem Pfeiler unter dem frischen Maitrank und sieht nur von all denen Emma und Hedwig, die hin und her sich drehen, schwenken, auftauchen und für Sekunden fast im Gewühl verschwinden, rechtsrum, linksrum, dass die braunen Faltenröcke fliegen. »Nur Mädchens? Das gibt's eigentlich nicht«, sagt der Tanzmeister und hebt die Hand mit dem Siegelring. Und der Klavierspieler mit der roten Nase, der noch eben seine Riesenpranke in die Tastatur fallen lassen wollte, so schlägt der Löwe ein Büffelkalb, lässt plötzlich die Hand wie gebannt in der Luft stehen und greift nach dem Bierseidel. Die Paare halten aufatmend und schleichen dann, zärtlich aneinander geschmiegt, rot und verliebt, zu ihren Plätzen. Emma und Hedwig, die noch ohne Musik ein paar Takte weiter chassiert sind, bleiben vor Emil Kubinke und dem frischen Maitrank stehen, feuerfarben wie Klatschmohn, und ihre diversen Busen schwanken auf und nieder. »Ach Jott«, japst Emma, »mir schwitzt wie ein Affe.« »Na, habt ihr doch nicht«, meint Hedwig, »ich könnte nur die ganze Nacht durch so tanzen.« »Kann ich Ihnen vielleicht eine Flasche Limonade bestellen, Fräulein Emma?« »Nee, nee, bloß nicht«, sagt Emma und pustet. »Mit Limonade können Sie mir jagen.« »Durst hab ich ja keinen«, sagt Hedwig. »Wir können ja auch zu Hause essen«, meint Emma und fächelt sich mit Frau Pamela Nansen-Gersdorfs duftendem Spitzentuch. Und da nun Emil Kubinke merkt, dass er dem Mittagbrot zu wenig zugesprochen hat, so sagt er, sie wollten sich in eine Ecke setzen und sich etwas geben lassen. Denn wenn Emil Kubinke auch sonst mehr als sparsam ist, so ist er doch Kaufmann genug, um zu wissen, dass zu jedem Geschäft ein Anlagekapital nötig ist. »Kellner, ich esse eine Schinkenstulle«, ruft Emil Kubinke schnell, um sogleich das Niveau der Zeche zu bestimmen. »Und mir bringen Sie«, sagt Emma, »na, bringen Sie mir ein Schnitzel mit Bratkartoffeln, Herr Höhne.« »Ist sehr schön, Fräulein Emma«, sagt Herr Höhne, und sein altes, glattes Kellnergesicht glänzt dabei noch mehr als sein alter Kellnerfrack. »Und mir, Herr Höhne«, sagt die runde Hedwig, und man sieht, wie sie dabei mit sich kämpft, »mir bringen Sie einen Schinken...« »Ach, bringen Sie mir lieber auch einen Schnitzel mit Bratkartoffeln.« »Und bitte 3 helle«, sagt Emil Kubinke bestimmt und so schnell, dass keine Zeit zum Widerspruch bleibt. »Hast du vielleicht vorhin mit dem Bombenschmeißer da getanzt?«, fragt Emma. »Nee, ich nicht«, sagt Hedwig. »Das wirst du wohl gewesen sein.« »Ich? Nee«, sagt Emma empört. »Na, was hat denn der freche Mensch da immer rüber zu lachen?« Die Musik setzt wieder ein. Und während zuerst nur 2 Paare einsam durch den weiten Raum sich drehen, wie 2 Planeten um die Sonne des Tanzmeisters, lösen sich plötzlich andere von der Menschenmauer los, rollen gleichsam von ihr ab, und ehe man es sich versieht, ist der ganze Raum mit wogenden Paaren gefüllt. Die beiden Mädchen aber singen: »Ach Emil, ach schenk mir'n Panama-Hut, der steht mir so gut, der steht mir so gut«, lehnen sich an Emil Kubinke, und während ihn Hedwig heimlich in die Seite pufft, will Emma nicht zurückstehen und tritt Emil Kubinke ganz vertraulich auf den Fuß. Und Emil Kubinke spitzt den Mund und pfeift mit den schönsten Trillern. »Der Tanzmeister hebt den Arm, die Herren zur Kasse!« »Wenn Ihre Pfeife Junge kriegt«, sagt Hedwig, »dann lassen wir bitte eine liegen.« »Nee, die Hedwig«, quiekt Emma, »die ist aber auch immer gleich zu komisch.« »Weiter«, ruft der Tanzmeister. Und schon haut der Klavierspieler mit der roten Nase mit seinen riesen Pranken, so schlägt der Löwe ein Büffelkalb, wieder in den alten Mahagoniflügel ein. »Prost, Herr Kubinke«, sagt Emma freundlich, hebt ihr Glas und winkt fast unmerklich dabei mit dem Glas irgendjemand zu, der irgendwo in irgendeiner Ecke des Saales sitzt. Überhaupt haben Hedwig und Emma überall die Augen. Alles sehen sie. Über jeden, der vorbeigeht, haben sie sich etwas zuzutuscheln oder zuzublinken. Überall haben sie Bekannte, nicken und grüßen, hier förmlich, dort freundschaftlich, dort vertraulich und mit verständnisinnigen Blicken. Und immer, wenn Emil Kubinke fragt, dann sagen sie, »Das ist ein Schwager von der Auguste in unserem Haus.« Oder, »Das ist der Bräutigam von der Paula, mit der ich vergangenen Herbst in der Ansbacher Straße zusammengedient habe. Den kennen Sie ja doch nicht.« Emil Kubinke fühlt sich verraten und verkauft. Er empfindet, dass er hier in eine geheime Gesellschaft eingedrungen ist, mit ihren eigenen Abzeichen, ihrer eigenen Sprache. Scheinbar kümmert sich keiner um den anderen. Und doch kennt jeder den anderen. Und das Mädchen, das mit dem einen am Tisch sitzt und den Kopf an die Schulter des Mannes lehnt, verabredet mit den Augen mit einem anderen 3 Tische davon ein Stelldichein. Während sie ihren alten Liebhaber in dem einen Winkel des Saales genau beobachtet und ihrer Freundin am Fenster ein Zeichen gibt. So wie die Girlanden durch den Saal sich ziehen, hin und her, so spinnen sich nur tausendmal feiner und verschränkter Intrigen und Fäden zwischen den Paaren hin und her. »Zur Kasse!« ruft der Tanzmeister. Der Kellner bringt das Bestellte und Emil Kubinke sieht mit resignierenden Blicken, wie Herr Höhne lächelnd vor ihnen das einfache Schinkenbrot niedersetzt, während er Hedwig und Emma die Schnitzel mit den braunen Hügelchen von Bratkartoffeln zuschiebt. Und die dicke Hedwig zieht die weißen Handschuhe aus, nimmt das Messer in die rote Faust und haut auf das Schnitzel ein. Und dann bricht sie Brot in Stücke und jagt die Soßenreste so lange über den Teller, bis der so blank ist, dass er gar nicht mehr abgewaschen zu werden braucht. Während Emma die Handschuhe anbehält und mit angezogenen Ellenbogen das Schnitzel tranchiert, ganz leicht von oben herab. Emma soupiert schon.
»Sehr gut, aber ein bisschen klein«, sagt die dicke Hedwig und nimmt noch ein Brötchen.
Emil Kubinke ist schwerhörig.
»Weiter«,
ruft der Tanzmeister und hebt die Hand. Ein bescheidener Mann geht vorüber, ganz harmlos, obeinig und blond, und nickt den Mädchen zu.
»Donnerwetter«, sagt sich Emil Kubinke, »wer war denn das? Den Menschen kennst du doch.«
»Sieh mal, der ist auch hier«, sagt Emma.
»Ach, das ist einer von der Post«, meint Hedwig. Und dabei sehen beide wie gebannt in eine andere Ecke des Saales, allwo sie plötzlich irgendetwas zu fesseln scheint. Die Musik beginnt wieder.
»Kommen Sie, Herr Kubinke«, ruft Emma, »jetzt müssen Sie mit mir tanzen. Das ist das Neueste.«
Und damit fasst Emma Emil Kubinke um und zieht ihn mit sich.
»Hilf mir mal, die Rolle drehen«, singt Emma und wiegt sich in den Hüften. »Du bist so jung und stramm, genier dich nicht und zier dich nicht, wir drehen das Ding zusammen.«
Und nicht Emma allein singt das, sondern alle Mädchen. Der ganze Saal tönt plötzlich von schrillen Stimmen. »Hilf mir mal, die Rolle drehen«. Aber Emma und Emil Kubinke können nicht so recht in den Tanzraum hinein, denn gerade vor ihnen steht ein Mädchen mit einem Soldaten.
»Kennen Sie vielleicht Glasenapp von der 6. Kompanie?«, fragt das Mädchen den Soldaten. »Ja? Na, denn bestellen Sie ihm an, er braucht sich um den Jungen ja nicht mehr zu kümmern. Für den sorge ich jetzt ganz alleine.«
»Wird gemacht«, sagt lachend der Soldat und fasst das Mädchen um die Taille und tanzt mit ihr los.
Aber Emil Kubinke ist plötzlich seltsam nachdenklich geworden. Denn er hat im Augenblick die Kehrseite der Medaille gesehen.
»Was stehen Sie denn, Herr Kubinke?«, sagt Emma und fasst ihn um. »Nun mal los, 1, 2, 3, na sehen Sie, sieht ja ganz gut.«
Und Emil Kubinke dreht sich rechtsrum, linksrum, und wenn er das auch nicht schlecht zustande bringt, denn der Sinn für Rhythmus liegt ihm im Blut, so hat er doch nicht die Übung, hier seine Tänzerin ohne Zusammenstöße durch das Gewühl zu leiten, und wenn er dem einen Paar ausweicht, kann er versichert sein, dass er ein anderes dabei mit den Ellbogen pufft. Die lange blonde Emma aber lacht ihm nur zu.
»Ach, das wird's schon werden, Herr Kubinke!« »Zur Kasse!«
ruft der Maître und klappt den Mund auf wie eine Ofentür. Und die Hand des Klavierspielers saust nicht auf die Tastatur des alten Mahagoniflügels, sondern greift nach dem Bierseidel. »Sie glauben ja nicht, Herr Kubinke«, sagt Emma, während Emil nach dem Groschen sucht, und Emma hängt sich so recht warm und zärtlich bei ihm ein, »Sie glauben ja nicht, was meine Freundin für eine gewöhnliche Person ist, wie ein gebildeter Mensch wie sie überhaupt mit sie verkehren kann. Das verstehe ich nicht.« Und währenddessen beobachtet Emma ein Paar in der anderen Ecke des Saales. Ein Mädchen mit den Gliedern eines Schmieds und den Hüften eines Ackergauls. Schwerste, hochblonde, uckermärkische Rasse.
Also das ist jetzt Gustav Schmelo seine.
»Weiter«,
ruft der Maître und hebt die Hand. Und die Musik rasselt los. Und Emma packt Emil Kubinke, diesmal führt sie, und wirbelt ihn im Saal herum, dass ihm alles durcheinander schwimmt. Ein Drehen und Fluten von Weiß, Schwarz und Rosa, ein Gemisch von allen Farben der Palette. Und oben kreisen die Grazinkugeln wie Feuerwerkskörper. Und die Wände mit all den Menschen, mit all den Uniformen und weißen Kleidern kommen auf Emil Kubinke zu und weichen wieder von Emil Kubinke zurück. Und während das alles durcheinander wogt, gehen Emil Kubinkes Beine ganz von selbst
immer weiter, hum-da-da, im Dreivierteltakt. Da plötzlich sieht Emil Kubinke vor sich wie durch Schleier ein Paar mit weit geschwungenen Armen kunstvoll linksrum auf der Stelle schwenken. Eine riesige Person ist das. Mit Gliedern wie ein Schmied, mit den Hüften eines Ackergauls, schwerste hochblonde uckermärkische Rasse. Und ein junger Mann, kaum weniger massiv, mit gestreiftem Jackett und blauem Schlips, der durch einen Totenkopfring gezogen ist. Emil Kubinke sieht es, will noch bremsen, aber schon fliegt er gegen das Paar an, mit der ganzen entfesselten Zentrifugalkraft der 65. Umdrehung. Aber so fliegt ein Gummiball gegen eine Hauswand und wird von ihr zurückgeschnellt mit der eigenen Wucht, wie Emma und Emil Kubinke von Gustav Schmelo und seiner Partnerin zurückgeschleudert werden und 6 Schritt davon jämmerlich über ihre eigenen Beine stolpern.
»Sie, Jüngling, mit dem Balkonkragen!« schreit Gustav Schmelo. »Sie können wohl auch nicht kicken. Sie hat wohl der liebe J aus Versehen geschaffen.« »Ach, jehen Sie doch weg, Sie schlechter Ede. Passen Sie doch besser auf.« »Mit so eine wie du, Emma, verstehst du, red ich überhaupt nicht«, meint Gustav Schmelo verächtlich.
So lange hat Emil Kubinke geschwiegen. Aber seine Dame lässt er nicht beleidigen.
»Jawohl, Sie können ja auch Acht geben«,
ruft er in männlicher Entrüstung. Im Augenblick ist ein ganzer Kreis um die Streitenden. Aus allen Ecken und Enden des Saales laufen sie zusammen. Die Musik schweigt. Man hört nur das Johlen der Menge, die ein Schauspiel fordert.
»Gib doch dem Bengel einfach eine Rinn«, sagt der uckermärksche Ackergaul. »Ach, warte, ich hab's ganz genau gesehen«, ruft ein Soldat. »Die beiden haben ja nicht dafür gekonnt.« »Passen Sie auf, dass ich Ihnen nicht mal eins in eine Schnauze schlage, Sie Schnauzenschläher, Sie Bartkratzer, Sie«, ruft Gustav Schmelo und hält Emil Kubinke die Faust unter die Nase.
»Na, das wollen wir doch noch sehen, Sie Lümmel«, ruft Emil Kubinke, rot wie ein Puter, während ihn Emma wegzuzerren versucht.
»Meinen Sie, ich hab vor Ihnen Angst?«
Der Tanzmeister drängt sich durch. »Wenn Sie sich hier hauen wollen, meine Herren, gehen Sie raus in Jarten«, sagt er mit kühler Autorität, würdig bis in die Schnurrbartspitzen. »Haben Sie mich bitte verstanden?«
»Na, Herr Direktor«, meint Gustav Schmelo, unterwürfig und sehr hochdeutsch. »Ich frage Sie, brauche ich mir das vielleicht gefallen zu lassen, wenn solch ein Mensch zu mir Lümmel sagt?«
»Geh doch fort«, sagt Emma und zerrt den aufgeregten Emil Kubinke am Ärmel. »Ich wäre mir für solche Leute doch viel zu schade.« Emma ist nämlich sehr vornehm.
»Komm an raus, junge Kim, dir schlagt die Kaldaunen kaputt«, ruft Gustav Schmelo hinterher.
»Hätten Sie ihm doch eine gegeben«, meint der Soldat vertraulich. »Wir hätten ihm ja geholfen. Auf den Jungen, wissen Sie, haben wir schon lange einen Kicker. Der macht ja immer so eine Zicken.«
In Wahrheit aber hatte der Soldat nicht auf den Jungen, sondern auf den uckermärkischen Ackergaulen Kicker. Denn er meinte, vom vorvorigen Sonntag her ältere Rechte zu haben. Aber Emil Kubinke kann das nicht wissen. Und er kann auch nicht verstehen, warum Emma nun gerade dieses Paar antanzte. Aber Emma sieht jetzt, dass die Sache mit Gustav Schmelo für alle Zeiten ein Ende hat. Und wenn ihr das auch im Innersten nicht gleichgültig ist, denn Analphabeten, Schlechtergesellen und Stallknechte werden nun einmal von den Frauen am innigsten und tiefsten geliebt, so trällert Emma doch ein »Na denn nicht, lieber Mann, was ich mir da verkaufe« vor sich hin und lehnt im Gehen, vielleicht sieht ihr Gustav Schmelo noch nach, ihre Wange zärtlich an die Wange Emil Kubinkes. Hedwig kommt auch an, macht sich vom Arm des harmlosen, blonden, obeinigen Postmenschen los, mit dem sie getanzt hat. Sie sieht blass aus, die dralle, runde Hedwig, und hält das Taschentuch an den Mund. Ach, Hedwig hat kein Spitzentüchlein wie Emma, sondern nur ganz grobe, baumwollene Taschentücher. »Was waren da eben los?« fragt Hedwig. »Da war doch so ein Radau.«
»Ach, wir sind da mit so ein paar zusammen hier ran, verstehst du? Und da ist der Mensch doch gleich so gemein und ausfallend geworden«, sagt Emma und blinkt mit den Augen Hedwig zu. »Ich hab's ihm aber gut gegeben, nicht wahr, Herr Kubinke?«
»Ja«, sagt der kleine Emil Kubinke. Und im Augenblick versteht er nicht, was er eigentlich hier soll,
was ihn die Emma und die Hedwig angehen und das Strandschlösschen und all die Menschen hier und das Geklimper und das Geklirr vom Buffet und der Tanzmeister und alles, alles ringsum. Was hat er hier bei all diesen Menschen verloren? Was soll er denn, er, Emil Kubinke, gerade hier?
Du, mir ist ja nicht gut, sagt Hedwig und drückt das Taschentuch an den Mund. An den Schnitzel, da muss was dran gewesen sein.
Ja, sagt Emma, du siehst doch ganz käsig aus. Aber plötzlich dreht sich Hedwig um und macht sehr schnell, dass sie aus dem Saal kommt. Emil Kubinke steht erstaunt und starr.
Aber das Schnitzel sah doch vorzüglich aus, sagt er sehr bedächtig.
Emma, die Hedwig auch einen Augenblick nachgesehen hat, wirft sich auf einen Stuhl und schlägt sich lachend mit den Händen auf die Knie.
Mensch, schreit Emma und vergisst ganz ihre Vornehmheit. Mensch, da muss ich aber lachen. Ich sah ja immer, es passieren die dollsten Geschichten.
Emil Kubinke aber schüttelt den Kopf und meint nachdenklich, nein, ich bin ganz fest überzeugt, an dem Schnitzel war nichts. Ach ja, wenn man so köstlich jung ist wie Emil Kubinke, kaum 22 Jahre, dann weiß man eben bei dem Drama der Liebe nur um die Exposition, nur um das Vorspiel mit seinen verlockenden Klängen und man denkt auch nicht mit einem Gedanken daran, dass es eine Fortsetzung geben könnte und dass diese Stücke eben nur zu oft als Lustspiel beginnen und als Tragödien enden. Und die Musik spielt wieder und alles dreht sich und wirbelt vor Emil Kubinke. Und der blonde, harmlose, o-beinige junge Mann, er ist bei der Post, taucht von Neuem in der Nähe Emil Kubinkes auf, so ganz still, bescheiden und schattenhaft, geht ein paar Mal vorüber und verschwindet dann plötzlich. Er ist wie ausgelöscht, wie weggewischt, lässt nicht mal eine Lücke. Und Emil Kubinke vergisst ihn und er setzt sich mit Emma wieder an einen Tisch, bestellt noch 3 helle Bier bei Herrn Höhne mit seinem alten Kellnerfrack für sich und seine Begleiterin, denn der Tanz und der Lärm, die Szene von vorhin, haben Emil Kubinke durstig gemacht. Aber das Glas für Hedwig steht und steht. Und das helle Getränk verliert den Schaum, wird ganz schal und matt.
»Wo ist denn nur Hedwig?« fragt Emil Kubinke endlich.
»Wo soll sie denn sein? In Temde?« meint Emma und lacht. »Ob hier auch nichts ist?« fragt Emil Kubinke besorgt.
»Ach, die wird schon wiederkommen«, sagt Emma. »Und wenn nicht, brauchen wir uns auch eine Strauß zu machen.«
Und dabei rückt Emma ganz dicht an Emil Kubinke heran und lehnt sich an ihn.
»Na?« »Wollen wir nicht auch bald gehen?« sagt Emil Kubinke, denn die Waage seines Herzens hat sich jetzt ganz für Emma entschieden und er möchte das der Favoritin doch nicht gern hier vor allen Leuten zu erkennen geben.
»Wenn Sie gehen wollen, Herr Kubinke«, sagt Emma und chassiert zum Takt der Musik, »können Sie meinethalben ruhig gehen. Ich bleibe immer bis zum Rausschmeißer.«
»Zur Kasse!«
brüllt der Maitre bewegungslos bis in die Schnurrbartspitzen. Emil Kubinke ist wütend über das Mädchen, über diese lange, blonde Emma. Er fühlt, dass sie sich über ihn lustig macht, dass sie mit ihm spielt, dass sie nach allen anderen schaut, dass sie mit allen Vertraulichkeiten tauscht und Geheimnisse hat. Aber er kann nicht von ihr los. Und immer wieder, wenn er sie ansieht, wenn die lange Emma ihn so aus den Augenwinkeln anlacht, möchte er ihr mit Gewalt den blonden Kopf zurückbiegen und sie küssen, so küssen, dass es ihr wehtut. Und Emma zerrt ihn stets von Neuem in das Tanzgewühl hinein. Und allmählich lernt Emil Kubinke Beine und Augen richtig gebrauchen. Jetzt auf der Stelle drehen, jetzt vorwärts wirbeln, jetzt halten. Gustav Schmelo kommt noch ein paar Mal vorübergewalzt, sieht den beiden mit den Augen eines bösen Stieres nach, aber sagt nichts. Und dann sieht ihn Emil Kubinke in einer Ecke sitzen, neben dem Uckermärkschen Ackergaul. Das Mädchen hat ihre Arme um Gustav Schmelos Kopf geschlungen, ist rot wie ein Krebs, hat ganz kleine Augen und Gustav Schmelo klopft ihr mit breiter Zärtlichkeit die Kehrseite. Jetzt hat er sicher Emil Kubinke ganz vergessen, so wie Emil Kubinke selbst die Dralle Hedwig ganz vergessen hat.
Manchmal dämmert es in ihm zwar auf, dass er doch vorhin mit zwei Mädchen hier war. Aber dann wirbelt ihn Emma durch den Saal und Emil Kubinke ist wieder die Erinnerung daran geschwunden. Es scheint, dass Emma die gleiche Macht besitzt wie die Alte in Andersens Schneekönigin. Ja, ja. Mit allem tritt Emma bei Emil Kubinke die Erbschaft der dicken, runden Hedwig an und sie trinkt sogar ihr Bier aus, damit Emil Kubinke nicht mehr durch das volle Glas an jene erinnert wird. Und die Bilder wechseln. Neue Gesichter tauchen auf, alte verschwinden. Paare schleichen hinaus mit brennenden Augen in die kühlfeuchte Luft. Auch Gustav Schmelo zieht mit seinem uckermärkschen Ackergaul ab, ohne sich auch nur noch einmal nach Emma und Emil Kubinke umzusehen. Und andere kehren wieder zurück, nur um zu tanzen und dann von Neuem schnell draußen irgendeinen Gartenwinkel zu suchen, der noch wie vor Erfindung der Öllampen dahinträumt. Und manche, die vielleicht draußen keinen Platz fanden oder die ihr Mädchen nicht bewegen konnten, mit ihnen hinauszugehen, zeigen auch hier in den Winkeln des Saales, dass sie ihr Mädchen gern haben. Und wenn die sich auch zuerst sträubt, bald ist sie es, die immer wieder den Arm um den Nacken des Liebhabers legt. Aber keiner scheint es zu bemerken oder übel zu deuten, kaum dass einmal einer im Vorübertanzen ein lustiges Wort ruft. Doch je mehr man sich der Mitternacht nähert und je mehr sich die Menge lichtet, desto ausgelassener, lauter und lärmender wird es. Nur der Tanzmeister brüllt nach wie vor würdig und unbeweglich bis in die schwarzen Schnurrbartspitzen, denn das gehört zu seinem Handwerk, seinen Wolter und zur Kasse, die Herren. Ach, auch Emil Kubinke möchte so gern dem Beispiel der anderen folgen, denn endlich mag ja Tanzen gewiss auch etwas sehr Schönes sein, aber wer sich zu einem Essen eingeladen glaubt, der nimmt doch nicht gern den ganzen Abend mit der Vorspeise vorlieb. Ja, auch Emil Kubinke möchte so gern einmal mit der langen Emma nur einmal eine Viertelstunde allein sein. Aber so wie er Emma bittet, doch ein wenig mit ihm in den Garten zu gehen, sagt Emma: »Es muss ja nicht gleich sein, Herr Kubinke«, und tanzt weiter. Und wenn gar Emil Kubinke im Saal versucht, die lange Emma an sich zu ziehen, dann wird die ganz unnahbar und ruft: »Sie, Herr Kubinke, um Ärmeln lasse ich mir hier nicht. Lassen Sie das bitte unterwegs.« Aber den nächsten Augenblick wirbelt sie schon mit Emil Kubinke im Saal umher. Rumtata, rumtata. »Fräulein, wollen Sie nicht ein Kind von mir mit in Pflege nehmen? 20 Mark zahle ich monatlich dafür. Sie brauchen sich nicht zu schämen.« Aber endlich kommt doch der letzte Galopp und die wilde Jagd rast den Saal auf und nieder und der Klavierspieler trommelt auf den alten Kasten los, dass seine Riesenpranken wie die Flügel eines Propellers gehen. Aber der alte Mahagonikasten ächzt und knackt nur in allen Fugen, doch er hält stand. Doch als der letzte Ton verklungen ist, da trinkt der Klavierspieler mit einem einzigen langen Zug sein Bier aus und klappt den Flügel zu. Man sieht ordentlich, wie das alte morsche Instrument aufatmet, dass es für heute vorüber ist. Und singend und pfeifend und lachend und küssend schieben sich die Paare aus dem Saal, während Herr Höhne mit einer Stange die Gasflammen ausdreht und zwei Hausdiener in Hemdsärmeln die Stühle auf die Tische packen. Von draußen, durch hohe Scheiben, fällt plötzlich das matte grünliche Licht des halben Mondes auf die verödeten Dielen, auf denen noch eben so viel schwerer und plumper, leichter und wuchtiger, zierlicher und spitzer, Füße und Füßchen gewippt und gehopst, gedreht und geschleift, chassiert und gewalzt haben. Fast als die letzten aber gehen Emma und Emil Kubinke aus dem Saal. Denn Emma musste doch erst noch Herrn Höhne Adieu sagen.